Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Libyen hat seinen ersten demokratisch gewählten Übergangspräsidenten, Mohamed al-Megharieff.
Entscheidend ist seine Glaubwürdigkeit, seine Integrität als Person, als langjähriger Oppositioneller, seine demokratische Gesinnung. Und ich habe den Eindruck, dass al-Megharieff sehr positiv abschneidet.
Sagt Libyen-Kenner Beat Staufer. Dann Bestätigung. Nordrhein-Westfalen hat tatsächlich 4 Steuer-CDs gekauft, sagt der dortige Finanzminister. Umdenken. Das Kinderspital Zürich führt wieder Beschneidungen bei Knaben durch. Expandieren. Das Schweizer Carsharing-Unternehmen Mobility mischt in Frankreich mit. Und um 13 Uhr, was vom amerikanischen Traum geblieben sei, sei die Familie ernähren und den Job behalten zu können.
The reality is that it's just the dream is just to be able to feed your family and, you know, keep your job.
Wir treffen eine amerikanische Mittelstandsfamilie in unserer Reihe Faces of America. Im US-Wahljahr ist es die letzte Begegnung. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Thomas Kropf. Er hat die Nachrichten.
Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat bestätigt, wieder Bankdaten-CDs aus der Schweiz gekauft zu haben. Finanzminister Walter Borjans sagte gegenüber dem Deutschlandfunk, es seien 9 Millionen Euro für 4 Datenträger ausgegeben worden. Man verfüge jetzt über Daten von mutmaßlichen Steuerhinterziehern. Außerdem habe man Beweise, dass die Großbank UBS Kunden helfe, Steuern zu hinterziehen. Weiter denke die UBS darüber nach, wie sie Kundenvermögen in fernöstlichen Steueroasen verstecken könne. Ein Sprecher der UBS wies gegenüber der Wirtschaftsnachrichtenagentur AWP diese Vorwürfe zurück. Das Zürcher Kinderspital wird wieder religiös begründete Beschneidungen durchführen nach einem Stopp von 3 Wochen. Jeder Fall werde aber geprüft, teilt das Spital mit. Es sei zwar davon auszugehen, dass die medizinisch nicht notwendige Beschneidung auch in der Schweiz den Straftatbestand der einfachen Körperverletzung erfülle. Doch sei der Angriff von Gesellschaft, Kultur und Politik akzeptiert. Das Zürcher Kinderspital betont, es sei Sache des Gesetzgebers, die Beschneidung von Knaben allenfalls unter Strafe zu stellen. Auslöser der Diskussion war der Entscheid des Obersten Gerichts von Köln, die Entfernung der Vorhaut sei eine Körperverletzung. In Libyen hat das neue Parlament einen langjährigen Gegner Gaddafis zum Vorsitzenden gewählt. Mohamed al-Megharieff erhielt 113 von 200 Stimmen. Er war früher Botschafter Libyens in Indien. Seine Partei stellt nur 3 Abgeordnete. Die Schuldenkrise in Europa und die Abkühlung der Weltwirtschaft haben das Exportwachstum Chinas massiv gebremst. Die Ausfuhren stiegen im Juli nur noch um 1% verglichen mit dem Vorjahresmonat. Fachleute hatten einen Anstieg von 8% erwartet. Im Juni waren die Exporte Chinas noch um 11% gestiegen. Wegen der schwächeren Konjunktur in China hat sich auch das Wachstum der Importe verlangsamt auf noch 5%. In Japan hat das Parlament die Mehrwertsteuer von 5% auf 10% verdoppelt. Auslöser ist die hohe Verschuldung des Staates. Und die Steuereinnahmen sind seit Jahren gesunken. Die USA sollten damit aufhören, einen großen Teil ihrer Maisernte für die Produktion von Treibstoff einzusetzen. Das fordert der Generaldirektor der Welternährungsorganisation, der FAO. Angesichts der schlechten Ernten und der hohen Preise müsse der Mais in erster Linie zur Ernährung von Mensch und Tier dienen. In den USA würden stattdessen rund 40% der Maisernten für die Herstellung von Treibstoff verwendet. Der Weltmarktpreis für Mais ist im Juli um über 20% gestiegen, wegen der Dürre in den USA. Für junge Leute gilt innerhalb der Europäischen Union der Arbeitsmarkt in Deutschland im Moment als der sicherste. Nirgends in der EU gäbe es so wenig arbeitslose junge Menschen, meldet die Statistikbehörde Eurostat. Die Quote betrage 8%, das sind 350.000. Deutschland hat damit die Quote in den letzten 4 Jahren sogar senken können. Die höchste Jugendarbeitslosigkeit in der EU weisen Griechenland und Spanien auf. In beiden Ländern liegt die Quote bei 53%. In der Schweiz sind knapp 3% der jungen Leute ohne Stelle. In der Schweiz ist der Bauboom im laufenden Sommer noch einmal stärker geworden. Nach den Zahlen der Credit Suisse und des Baumeisterverbandes stieg der Bauindex um 5% gegenüber dem zweiten Quartal. Es würden Arbeiten nachgeholt, die im Winter verschoben werden mussten. Dazu kommt aber weiterhin starker Wohnungsbau wegen der tiefen Hypothekarzinsen und der starken Bevölkerungszunahme. Nach den Auftritten des Popstars Madonna in Moskau und St. Petersburg droht ihr in Russland eine Anzeige. Die Anzeige würde sich auf ein neues Gesetz stützen, sagte ein Parlamentarier. Madonna hatte vor Tausenden von Konzertbesuchern gesagt, dass auch Homosexuelle, wie alle anderen auch, ein Recht auf Liebe und Gleichheit hätten. Russisch-orthodoxe Christen demonstrierten gegen Madonna und riefen feindliche Parolen. Die amerikanische Sängerin fordert auch die Freilassung der drei Frauen der Popband Pussy Riot. Und noch eine Meldung vom Sport, und zwar zur Fußball-Champions League. In der letzten Qualifikationsrunde trifft der FC Basel auf das rumänische Cluj.
Rendezvous. Wir beantworten diese Fragen. Wer regiert seit heute Libyen? Wird Google tatsächlich fürs Ausspionieren der Internetnutzer bestraft? Wie Spenderorgane gerecht verteilen? Die Diskussion in Deutschland. Dann zum Schulanfang.
Man sieht oben, wo man den Deckel aufmachen kann, hat es ein neues Männchen. Und unten hat es ein neues Baby.
Der Schulranzen heute und gestern. Und um eins zum letzten Mal Faces of America. Heute mit der Mittelstandsfamilie Balak aus Bethlehem, für die die rosigen Zeiten auch vorbei sind. Dies und mehr nach Börse und Sommerwetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.484 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 20,11 gehandelt, der Dollar zu 97,84 Rappen. Das Wetter in der ganzen Schweiz bleibt es sonnig mit ein paar Quellwolken über den Bergen. Es bleibt aber meistens trocken. Die Temperaturen erreichen im Norden mit Bise rund 25 Grad, im Süden 29 Grad. Am Wochenende bleibt es meist sonnig, am Sonntagnachmittag und Abend gibt es im Norden und in den Alpen einzelne Gewitter. Die Temperaturen steigen am Sonntag auch im Norden auf 27 Grad.
12.38 Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Diesen Namen sollten Sie sich merken, Mohammed al-Megariev. So heißt der neue Mann an der Spitze Libyens nach der Ära Gaddafi. In Libyen hat ihn die neu gebildete Nationalversammlung zum Übergangspräsidenten gewählt. Al-Megariev, der als pro-islamistisch gilt, setzte sich gegen den unabhängigen Kandidaten Ali Sidan durch. Ich fragte Libyen-Kenner Beat Staufer, was wissen Sie vom neuen Mann an der Spitze Libyens?
Mohammed Yusuf al-Megariev ist 1940 geboren. Er verfügt über ein Doktorat in Wirtschaftswissenschaften. Er hat anfänglich unter dem Gaddafi-Regime gedient, in höheren Chargen. Er war bis 1980 Botschafter von Libyen in Indien, hat dann dem Gaddafi-Regime den Rücken gekehrt und hat mit anderen Gesinnungsgenossen die Nationale Front zur Rettung Libyens gegründet. Er hat in der Folge 30 Jahre lang mit allen erdenklichen Mitteln gegen das Gaddafi-Regime gekämpft. Er hat zum Beispiel versucht, 1984 einen Anschlag zu begehen auf die Gaddafi-Kaserne Bab al-Azizia. Dabei sind Dutzende von Leibwächtern von Gaddafi umgekommen und es wurden in der Folge dann auch rund 2000 Personen verhaftet und einige gehängt, öffentlich gehängt. Megariev hat auch drei Jahre später im Tschad-Konflikt versucht, eine libysche Armee, eine libysche Exilarmee ins Leben zu rufen. Und er hat auch mit friedlichen Mitteln gekämpft. In London hat er beispielsweise eine Demonstration organisiert vor der libyschen Botschaft. In diesem Zusammenhang ist es zu Schüssen gekommen aus der libyschen Botschaft auf die Demonstranten. Und dabei wurde eine britische Polizistin getötet, was zu diplomatischen Zwisten zwischen Großbritannien und Libyen führte.
Al-Megariev, also eine Symbolfigur fast des Widerstandes gegen Muammar al-Gaddafi. Der Aufstand gegen Gaddafi ging ja von Benghazi aus und von dort kommt der Mann auch. Wie wichtig war das für seine Wahl?
Das war ein ganz wichtiges Argument. Beobachter gehen davon aus, dass die Herkunft von Megarev aus dem Osten wichtiger gewesen war als seine ideologische Haltung, seine Zugehörigkeit zu dieser kleinen Partei der Nationalen Front, die als gemäßigt islamistisch gilt. In diesem Zusammenhang kann man vielleicht auch erwähnen, dass der Vizepräsident aus der Stadt Misrata kommt, dass er unabhängig ist, dass in dem Zusammenhang das Bedürfnis, die nationale Einheit mit der Wahl dieser Personen zu fördern und zu erhalten, wichtiger war als ihre ideologische Zugehörigkeit.
Der neue Mann an der Spitze Libyens gilt als pro-islamistisch. Was bedeutet das für die Zukunft des Landes?
Ich würde diesem Etikett nicht allzu viel Gewicht geben. Man muss wissen, dass die Mehrheit der Libyer in gesellschaftlichen Fragen konservativ sind. Ob sie sie jetzt liberal nennen, ob sie sich islamistisch nennen oder ob sie als unabhängig gelten. Das gilt eben insbesondere auch für die Mehrheit der 120 Kandidaten, die als Unabhängige gewählt worden sind. Und man muss auch wissen, dass Al-Megarev der kleinen Partei der Nationalen Front angehört und dass er also nicht den Muslimbrüdern angehört. Man geht davon aus, dass daraus eine gewisse Distanznahme zu entnehmen ist. Gesamthaft gesehen muss man jetzt einfach abwarten. Entscheidend ist vielmehr seine Glaubwürdigkeit, seine Integrität als Person, als langjähriger Oppositioneller des Gaddafi-Regimes und seine demokratische Gesinnung. Und ich habe den Eindruck, dass diese drei Aspekte, diese drei Kriterien, dass da Al-Megarev sehr positiv abschneidet.
Sagt Libyen-Kenner Beat Staufer. Wer googelt, gibt viel von sich preis, eigentlich mehr als einem bewusst und meist auch lieb ist. Und Google unter Datenschutz ist immer wieder ein Thema. Weltweit wird das Internetunternehmen immer wieder verklagt und auch gebüßt, gerade jetzt wieder in den USA. Die US-Handelsbehörde FTC verhängt eine Strafe von $22,5 Millionen gegen Google wegen sogenannter Cookies. Google hatte in einem Apple-Programm eine Datei platziert, die das Internetnutzungsverhalten teilweise aufzeichnet. Ich bin nun verbunden mit Guido Berger, unserem IT-Redaktor. Wird Google quasi fürs Ausspionieren der Nutzerinnen und Nutzer bestraft?
Nein, streng genommen nicht dafür eben, dass sie solche Cookies benutzen, sondern dafür, dass sie in diesem konkreten Fall eine spezielle Methode angewandt haben und dass sie dieser Behörde, der FTC, gesagt haben, nein, das tun wir nicht. Und dann hat sie später dann herausgestellt, dass sie es eben doch tun. Also sie wurden bestraft dafür, dass sie sich nicht an die Abmachungen mit der Behörde gehalten haben, dass sie denen gegenüber falsche Angaben gemacht haben, aber nicht für das Datensammeln an sich.
$22,5 Millionen für ein großes Unternehmen wie Google, wenn wir das vergleichen, wie schwerwiegend ist diese Strafe?
Nun, aus der Sicht der Behörde, der FTC, ist das eine hohe Strafe. Die sagen selber, sie hätten noch nie eine höhere ausgesprochen. Die Strafe ist auch fast doppelt so hoch ausgefallen, als man ursprünglich erwartet hatte. Aber für Google ist diese Zahl alles andere als schmerzhaft. Letztes Jahr zum Beispiel mussten sie in einem Vergleich 500 Millionen Strafe bezahlen. Dort ging es um Werbung für verschreibungspflichtige Medikamente. Und Google hat im letzten Quartal allein $12 Milliarden Umsatz gemacht. Also diese 22 Millionen, die bezahlen sie aus der Kaffeekasse.
Wird denn Google jetzt sein Verhalten ändern? Also zeigt sich Google einsichtig?
Nein, das glaube ich nicht. Gerade eben, weil sie nicht fürs Datensammeln bestraft wurden, sondern dafür, dass sie der Behörde nicht korrekt gesagt haben, wie genau sie das tun. Und dann ist es einfach so, es ist der Kern des Geschäftsmodells von Google, möglichst gezielt Werbung zu schalten. Und um das tun zu können, müssen sie Daten sammeln über die Nutzerinnen und Nutzer und dazu eben auch diese Technologie der Cookies anwenden. Also sie werden bestimmt nicht aufhören, Daten zu sammeln, wenn Google etwas daraus lernt, dann, dass sie uns korrekt sagen, wie genau sie das tun.
Muss man sich von dem her Sorgen machen, was Google alles weiß über jeden von uns, über Sie und mich zum Beispiel?
Also in diesem konkreten Fall merkt sich Google, welche Internetseiten man benutzt, auf welche Anzeigen man klickt zum Beispiel. Und das tun sie eben, um möglichst präzise Werbung anzeigen zu können. Und dieses Ziel, also personalisierte Werbung anzuzeigen, das halte ich für unproblematisch. Aber die Daten, die da gesammelt werden, die sind halt sehr persönlich. Die könnten auch für andere Dinge missbraucht werden. Und wenn Google, wie in diesem Fall hier, Behörden hintergeht, dann stärkt das nicht gerade ihre Glaubwürdigkeit.
Sagt Guido Berger von der DRS IT-Redaktion im Rendezvous. Es ist 1:15. Ein Spenderherz, eine Spenderniere oder eine Leber können ein Leben retten. Dementsprechend ist die Frage entscheidend über Leben und Tod, wann jemand ein Organ transplantiert bekommt. In Deutschland ist es nun zu Unregelmäßigkeiten gekommen bei der Zuteilung von Spenderorganen. Das hat in Deutschland eine emotionale Debatte entfacht. Kaspar Selk hat die ganze Geschichte.
Es geht um Leben und es geht um Tod. 12.000 Patienten warten zurzeit in Deutschland auf ein Spenderorgan. Nur wenige werden eines bekommen. Das Angebot ist viel zu klein. Mehr Menschen müssen bereit sein zu spenden. Genau das ist eines der großen Anliegen des deutschen Gesundheitsministers Daniel Bahr. Er setzt sich schon seit seiner Zeit als junger Lokalpolitiker für mehr Organspenden ein. Erst recht natürlich jetzt als deutscher Gesundheitsminister. Bahr warb und wirbt intensiv für dieses Anliegen.
Die Organspende ist ein Akt der Nächstenliebe, zu dem man sich aktiv entscheiden sollte. Und jeder Organspender ist ein Lebensretter. Er schenkt jemand anders die zweite Chance auf ein Leben.
Bahr und seinen Mitstreitern konnte nichts Schlimmeres passieren als der vor kurzem bekannt gewordene Fall des Doktors O. Eines Arztes, der an einer Klinik in Regensburg und später wieder in Göttingen die Laborwerte seiner Transplantationspatienten so dramatisiert, so gefälscht hatte, dass sie auf der Liste der Empfängerpatienten nach oben rutschten. Das Resultat? Er bekam vergleichsweise viele Spenderorgane für seine Patienten, Organe, die anderswo in dringenderen Fällen dann gefehlt haben. O führte viele Transplantationen durch, wurde zum großen Spezialisten, seine Kliniken zu erfolgreichen Transplantationszentren und, ganz nebenher, er und die Kliniken haben an den vielen Transplantationen auch gut verdient. Das Stoßendste an diesem Fall, die Unregelmäßigkeiten waren bemerkt worden. Es gab Untersuchungen seinerzeit, vor 5-6 Jahren, aber sie führten im Gewirr von Zuständigkeiten und Regelungen zu keinen Konsequenzen. Und das wiederum wirkt sich jetzt verheerend auf die ohnehin schon mangelnde Bereitschaft der Menschen aus, Organe zu spenden, sagt der Präsident der Deutschen Ärztekammer Frank-Ulrich Montgomery.
Dieser Skandal ist desaströs für die Spendebereitschaft der Bevölkerung. Das kann ich auch verstehen. Wenn man schon Organe spendet, was ja ein größter Akt von Liebe und Lebensspende ist, dann muss man auch sicher sein, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht.
Montgomery betont, dass es sich bei diesem Skandal um einen Einzelfall gehandelt habe, dass das System in vielen tausend anderer Fälle gut funktioniert habe. Aber auch solche Einzelfälle müssten künftig ausgeschlossen werden können.
Unsere Aufgabe ist es, durch Transparenz wieder zu gewährleisten, dass die Bevölkerung auch überzeugt sein kann, hier geht alles mit rechten Dingen zu.
Ärzte, Krankenkassen und Politiker haben sich gestern auf eine Reihe von Maßnahmen geeinigt, welche Fälle von Missbrauch verhindern sollen. So sollen neu die Unterlagen für jeden Antrag auf ein Spenderorgan von einem zweiten Arzt begutachtet werden. Das Vier-Augen-Prinzip müsse im ganzen Verfahren durchgesetzt werden. Auch müsse die Aufsicht über das ganze System verbessert werden. Daniel Bahr, der Gesundheitsminister, will noch mehr Reformen, noch mehr Sicherheit. Eines von vielen Problemen dabei: gründliche, sichere Kontrollen brauchen Zeit. Organspende ist aber ein Vorgang, der nur funktioniert, wenn alles ganz schnell geht. Das heißt, man muss bessere Kontrollen finden, ohne den Prozess zu verlangsamen. Ende dieses Monats will Bahr neue Vorschläge auf den Tisch legen.
Von den Schweizer Straßen sind sie nicht mehr wegzudenken, die roten Autos des Luzerner Carsharing-Unternehmens Mobility. An über 1300 Standorten im ganzen Land stehen sie bereit und können rund um die Uhr reserviert und gefahren werden. Der Erfolg in der Schweiz hat Mobility Lust aufs Ausland gemacht. Jetzt versuchen die Luzerner, in Frankreich die Straßen zu erobern. Mirjam Eisner.
Es sind nicht die roten Mobility-Autos, die in Zukunft auf Frankreichs Straßen rollen. Aber die Software, die das Carsharing ermöglicht, soll in einer Vorstadt von Paris das Autoteilen populär machen. Daniela Bommater, die Geschäftsführerin von Mobility International.
Wir haben über die letzten 2 Jahre eine völlig neue Carsharing-Technologie entwickelt und haben sie jetzt einem ersten internationalen Kunden, nämlich Renault, verkaufen können.
Renault erhält von Mobility ein ausgeklügeltes Software-System. Dieses umfasst den ganzen Carsharing-Kreislauf von der Anmeldung über die Reservation. Es berechnet Fahrzeit und Distanz und besorgt schließlich auch die Abrechnung. Dieser Verkauf ins Ausland spiegelt die Entwicklung von Mobility wider, welches das Autoteilen in 20 Jahren von einem System mit handbeschriebenen Abrechnungszetteln und kleinen Schlüsselkästen zu einem kompletten Rundumservice weitergetrieben hat.
Wenn wir heute Mobility betrachten, können wir sagen, dass Mobility eine Technologiefirma ist. Also wir haben uns von einer manuellen Amateurgeschichte zu einer Technologiefirma entwickelt.
Jetzt fährt Mobility also bei Renault mit. Der Autohersteller hat die Technologie der Luzerner in eine Flotte von kleinen zweiplätzigen Elektroautos eingebaut und testet damit in einer Vorstadt von Paris seit Juni ein eigenes Carsharing-Modell. Für Renault sei dies ein wichtiger Versuch, sagt der Renault-Verantwortliche Thierry Viadieu.
Ein Konstrukteur automobil ist avant tout, je dirais, ein Fournisseur de Mobilität.
Autohersteller seien in erster Linie Mobilitätsanbieter und Renault wolle im Carsharing-Markt dabei sein. Und das gilt nicht nur für Renault. Tatsächlich erwartet die Autoindustrie im Carsharing einen großen Boom, sagt Ferdinand Dudenhöfer, Automobilexperte und Professor an der Universität Duisburg-Essen.
Ich glaube, die Automobilhersteller haben erkannt, dass sich die Welt ändert und dass in der Zukunft, gerade in großen Städten, der Besitz des Fahrzeugs nicht mehr das Nonplusultra ist.
Und darum sei der Einstieg ins Carsharing für die Autohersteller auch nicht nur ein Marketing-Gag.
Große Konzerne wie Daimler, die rechnen mit sehr, sehr starken Wachstumsraten. Und dieses Car2Go ist sehr stark in Amerika schon etabliert. In China haben wir einen Riesenmarkt mit Städten wie Chongqing mit 31 Millionen Einwohnern. Für solche Riesenmetropolen ist Carsharing ein sehr, sehr spannendes Experiment. Also die Zahlen werden sehr stark nach oben gehen in den nächsten 20 Jahren.
Und in diesem wachsenden Markt könne auch ein kleines Unternehmen wie Mobility gegen die großen Anbieter durchaus bestehen, so Ferdinand Dudenhöfer.
Mobility hat sehr, sehr viel Erfahrung, lange Erfahrung, kennt den Markt, vermeidet deshalb Fehler, die andere machen. Also nach meiner Einschätzung hat Mobility gute Chancen und mit dem Experiment mit Renault sind die deutlich gestiegen.
Renault ist ein Anfang, Mobility will aber mehr. Laut dem Unternehmen gäbe es viel Interesse an seiner Technologie, noch ist aber kein zweiter internationaler Kunde eingestiegen.
Ferienende heißt auch Schulanfang und für Tausende von Kindern ist der kommende Montag ein großer Tag. Zum ersten Mal dürfen sie endlich in die Schule. Ganz wichtig dabei, das Ding, das die ABC-Schützen auf dem Rücken tragen. Eine kleine Geschichte zu einem Schulutensil, welches ein Leben lang in Erinnerung bleibt. Carolina.
Oben ist mehr rundlich, unten ist mehr viereckig und dann drauf so Socken, wo man drüber gehen kann. Kommt die Schuhe nachher, mit so Zäpfchen so dran.
Sebastian sitzt hinter seinem blauen, niegelnagelneuen Schulsack.
Es ist etwa eine Minute gegangen, und dann habe ich gewusst, weil es so nimmig.
So schnell, so klar, das Hobby kommt auf den Schulsack.
Etwas mit Fußball und coolen Finger.
Der Schulsack, ein Symbol eines neuen Lebensabschnitts. So wichtig, dass alle sich noch daran erinnern können.
Meine Maya war drauf. Das war halt dann sehr aktuell.
Ich hatte einen blauen vom WWF mit dem WWF Panda-Bärli drauf. Und hätte meinen Kindern gerne auch so einen wollen, aber sie wollten es beide gar nicht.
Ich hatte einen mit einem Tiger. Den hatte ich lange.
Meiner war ein Kuhfell und mein Stolz bis hinten raus. Und zwar habe ich den erst bekommen, als ich auf Bern gezogen bin, weil ich bin erste bis dritte Klasse in Ringgenberg am Brienzerseeschule gegangen und da haben wir kein Schulsackvermögen.
Der Schulsack war auch Statussymbol. Kurt Hofer ist Leiter des Schulmuseums Bern. Er steht vor einer alten Schulgarderobe, behängt mit Schulsäcken. Das graue Fell ist zwar etwas abgewetzt, sticht dennoch hervor.
Beim Seehund ist das silbrig glänzende, feine Härli, wo alle Härli in der gleichen Richtung schauen, kurz sind und zum Anlängen so fein.
Wer einen Seehundfell-Schulsack trug, war aus reicherem Hause und sicher ein Knabe, denn diese trugen
ein Fell-Schulsack mit einer grossen Lasche, die bis runtergegangen ist, mit einer Unterteilung, entweder auf dieser Seite oder hier dran.
Gefertigt in Anlehnung an den Tornister im Militär. Die Mädchen?
Der Mädchenschulsack. Schlicht einfach aus einem Lederstück. Es hat dünne Riemen gehabt. Eine kleine Lasche, für zuzutun. Und drinnen keine weitere Unterteilung.
Meist rot oder blau, aber auch braun. Der Schulsack spiegelte gesellschaftliche Werte, so Hofer.
Ganz arm waren die dran, die vom Vater oder Grossvater einen geschnetzelten Holzschulsack hatten. Das ist der hier.
Im Emmental, von Hand gezimmert, diente er auch im Winter als Schlitten. Der Schultheek, vom griechischen Wort Theek für Behälter wie Bibliothek oder Theke, gehört seit Mitte des 19. Jahrhunderts zum Schulalltag. Vorher wurden die Schulsachen oft mit einem Lederband zusammengehalten. Heute verwischen sich Trennungslinien zwischen Mädchen- und Bubentheeks. Tiermotive können beispielsweise alle tragen.
Man sieht oben, wo man den Deckel aufmachen kann, hat es ein neues Männchen. Und unten hat es ein neues Baby.
Nick hat seinen neuen Schulsack über dem Bett aufgehängt, bis er zur Schule darf.
Weil ich finde, dort sieht es noch toll aus.
Er hat mit seiner Wahl den Renner der Saison getroffen, sagt Fabienne Kamer. Sie macht das erste Lehrjahr im Warenhaus Lüb.
Im Moment der angesagteste ist endlich der Löy. Der Löy haben wir bis jetzt am meisten verkauft und er ist sehr beliebt.
Wer einen Schulsack kauft, muss aber auch heute tief in die Tasche greifen. Von 99 Franken bis 168 kosten sie im Warenhaus. Kein Wunder, schütteln die Eltern bei der Wahl der Kinder zuerst den Kopf. Wie die Mutter von Sebastian.
Zu teuer und dann sieht man nicht so schön gefunden. Nachher sind sie gleich schön gefunden.
Trost für den hohen Preis, Nachhaltigkeit. Die Schulsäcke bleiben für immer in Erinnerung.
Genauso wie die Melodie der Glocken von Big Ben sind die roten Doppelstöckerbusse ein Symbol für London. In einem solchen Doppelstöckerbus ist unser Korrespondent Martin Aliot während der Olympischen Spiele mitgefahren und hat vom Oberdeck aus beobachtet. Heute steigt er zum letzten Mal ein und kommen da nostalgische Gefühle auf?
Es gibt sie wieder, die altmodischen Londoner Doppeldeckerbusse des Typs Routemaster, die zeitweise aus Altersgründen aus dem Verkehr gezogen worden waren. Nostalgiker können seit Beginn dieses Jahres rechtzeitig für die Olympischen Spiele auf ausgewählten Routen wieder hinten auf die offene Plattform springen und gleich das Oberdeck erklimmen. 50 Jahre lang hatte der Routemaster das Stadtbild Londons geprägt und war selbst zu einem Wahrzeichen geworden. Die ersten Busse mit einem Oberdeck wurden einst von Pferden gezogen. Auf sie bezog sich Premierminister William Gladstone, als er feststellte, die beste Art, London zu sehen, sei vom Oberdeck eines Doppelstöckers aus. Aus dieser Perspektive kann man diese Metropole bewundern, die gegen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des restlichen Landes immun zu sein scheint. Ein in sich geschlossenes und doch offenes, hochkomplexes System zur Erfüllung menschlicher Sehnsüchte. Wenn die Einheimischen ihre Stadt dann wieder in Besitz nehmen, wenn die Athleten ihre Medaillen zu Hause in Vitrinen versorgt haben, ja, wenn die Wettergötter zu ihren gewohnten Kapriolen zurückkehren, dann wird London sich gewiss fragen, ob sich das alles gelohnt hat. Die nagenden Bedenken, ob die Briten eine derartige Darbietung überhaupt organisieren könnten, sind zerstreut. Die bunte Hauptstadt hat sich von ihrer besten Seite gezeigt.
Das waren die letzten Beobachtungen von Martin Aliot aus dem roten Londoner Bus. Von nächster Woche an richtet er seinen scharfen Blick wieder vom Boden aus auf alles Wichtige in Großbritannien. Auf dem Boden der Realität ist auch die Familie Balloch gelandet. Amerikanischer Mittelstand in der Krise. In unserem Sittengemälde über die USA im Wahljahr sind sie der letzte Pinselstrich. Ab Montag gibt es hier wieder das Tagesgespräch. Und das Wichtigste des Mittags hat nun Thomas Kropf.
Das Bundesland Nordrhein-Westfalen bestätigt, wieder Bankdaten-CDs aus der Schweiz gekauft zu haben. Man habe damit auch Beweise, dass die UBS ihren Kunden helfe, Steuern zu hinterziehen. Das libysche Parlament hat Mohamed Al-Magariev zu seinem Vorsitzenden gewählt. Er ist damit gleichzeitig Staatspräsident. In Japan hat das Parlament die Mehrwertsteuer von 5% auf 10% verdoppelt. Das Ziel, die Schulden des Staates senken. Verkehrsinfo DRS von 12 Uhr, nein, 13 Uhr, Punkt. DRS Staumelder berichten in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Wülflingen und Ohringen stockender Verkehr wegen eines Fahrzeugbrandes. In der Ostschweiz auf der Hauptstraße zwischen Wattwil und Ricken Stau in beiden Richtungen wegen eines Unfalls. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinta und Airolo 6 Kilometer Stau und etwas mehr als eine Stunde Wartezeit. Reisenden Richtung Zürich wird empfohlen, über die San Bernardino-Route auszuweichen. Die Autobahneinfahrt Airolo ist gesperrt. Und im Tessin auf der A2 Richtung Italien zwischen Chiasso Centro und dem Grenzübergang Chiasso Brogeda stockender Verkehr. In der Region Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Herkingen und der Verzweigung Wickertal stockender Verkehr wegen einer Verkehrsüberlastung. Und in der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Luzern zwischen Affoltern und Albis und der Verzweigung Rütihof stockender Verkehr wegen einer Baustelle.
Im amerikanischen Wahlkampf ist sie allgegenwärtig, die Mittelklasse. Kein Auftritt von Präsident Barack Obama oder seinem republikanischen Herausforderer Mitt Romney, bei dem die Mittelklasse unerwähnt bliebe. Wenig erstaunlich, denn die Mittelklasse ist die größte Bevölkerungsschicht und damit auch die größte Wählergruppe. Es ist auch jene Bevölkerungsschicht, die seit Jahren schon den Gürtel enger schnallen muss. Seit der Finanzkrise von 2008 erst recht. Und die Aussichten für diesen Mittelstand sind nicht rosig. Das trifft auch für die Balloch zu, die in Bethlehem im Bundesstaat Pennsylvania zu Hause sind. USA-Korrespondent Beat Soltermann hat sich eine Stunde lang an deren Esszimmertisch gesetzt und mit ihnen über ihr Leben in der Mittelklasse gesprochen.
Besuch bei der Familie Balloch.
He missed him.
Es ist 19 Uhr und Tom Balloch ist soeben nach Hause gekommen, zur Freude von Hund Cracker, der mit dem Schwanz wedelt und an ihm hochspringt. Ehefrau Michelle sitzt am rechteckigen Esstisch und beobachtet die Szene mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Hinten im Wohnzimmer machen sich die beiden Kinder AJ, 13, und Ginny, 10, auf den Sofas breit und schauen zusammen mit Katze Fiona Fernsehen. Tom setzt sich an den Esstisch und streicht Cracker über den Kopf. Der hechelt zufrieden ins Mikrofon.
Our schedules change all the time at work, so I get home late some days. You know, it's kind of hectic. The family and, you know, the obviously the animals.
Ja, manchmal sei es nicht einfach mit den unregelmäßigen Arbeitszeiten für die Familie und auch für die Haustiere, sagt Tom. 3-Tage-Bart, kurze Haare, rotes Hemd und Khaki-Hose. Er ist 42 Jahre alt und arbeitet im Callcenter einer großen amerikanischen Telekom-Firma. Daneben fotografiert er auf Hochzeiten. Seine Frau Michelle, 40, leicht rundlich, in einem etwas zu großen hellen T-Shirt, ist von Beruf Coiffeuse.
I work full-time, but again, I work sporadic hours, you know, some during the week, mostly on the weekend, you know.
Sie arbeite Vollzeit, meistens am Wochenende und unter der Woche zu Randzeiten. Dann strahlt sie und sagt, es sei sehr schön, dass ich zu Besuch käme. Denn das sei der Grund, warum sie alle mal zur gleichen Zeit zu Hause seien. Etwas, was im Familienleben der Balloch nicht oft vorkommt.
It's nice that we were able to meet with you and have a night that, you know, we can sit down and do this, because it's not very often that we get to, you know, spend a lot of time together. So
Yeah, this is like an early night, actually.
Dies sei ein außergewöhnlich früher Feierabend, sagt Tom. Auf das Wachstischtuch hat Michelle einen kleinen Imbiss gestellt, Käse und Kekse, dazu gibt's ein großes Glas Cola mit Eis. Die Berlecks leben in Bethlehem, einem verschlafenen Nest im Bundesstaat Pennsylvania, das früher bekannt war für die Stahlproduktion, heute fürs örtliche Casino. Das Haus der Berlecks ist dunkelbraun und liegt in einer waldigen Gegend. In den Zimmern hat es überall braune und grüne Spannteppiche und das macht die Räume etwas finster. Betrachten sich die Berlecks eigentlich als typische amerikanische Mittelklassefamilie?
Yes. Yeah. Yeah, absolutely. I know some people probably look at us say we're upper middle class, because I mean we work hard though. We do a lot. I mean, like I said, I work part time. I work overtime, and we, you know, try to manage our money.
Ja, sagen beide. Obwohl, sagt Tom, gewisse Leute würden wohl sagen, sie seien sogar obere Mittelklasse. Doch sie würden hart arbeiten. Sie erhielten nichts geschenkt. Die durchschnittliche amerikanische Mittelklassefamilie hat laut Statistik ein Einkommen von 40.000 bis 80.000 Dollar. Die Berlecks kommen auf 70.000 Dollar pro Jahr. Es gehe ihnen gut, wenn sie ihre finanzielle Situation mit denen anderer Familien im Quartier verglichen, sagt Tom. Michelle macht ein paar Beispiele.
Good friends of ours who help us with our kids, we help them and he's actually a fireman for Bethlehem.
Gute Freunde, sie würden manchmal gegenseitig auf die Kinder aufpassen. Da arbeite er als Feuerwehrmann und die Ehefrau sei bis jetzt zu Hause geblieben. Wäre sie arbeiten gegangen, hätte ihr Lohn für die Kosten der Kinderbetreuung nicht ausgereicht. Ein anderer guter Freund sei Polizist. Er habe ein kleines Kind, seine Frau müsse Vollzeit arbeiten, damit sie über die Runden kämen.
Jobs like that, fireman or policeman even, you know, you put yourself on the line every day and still don't get paid what you should get paid. And there's no reason why, you know, you should have to be struggling.
Dass man als Feuerwehrmann oder Polizist kein anständiges Familieneinkommen generieren könne, sagt Michelle, Leute, die im Beruf ihr Leben riskierten, das fände sie schlimm.
It's the way of the world now, I guess.
Yeah, we actually consider ourselves lucky. I know, and most of our friends, like, you know, we knock on wood, always have. We have our jobs. We don't, you know, I know a lot of people are out of work and companies close and, you know, that we, that's the biggest fear for everybody, you know, not to have that steady income coming in.
Tom fügt an, sie gehörten immer noch zu den Glücklichen. Sie hätten eine Arbeitsstelle. Viele Menschen seien arbeitslos, Firmen gingen Konkurs. Ein regelmäßiges Einkommen verlieren, das sei die größte Angst. Tom hat nicht nur eine Stelle, es ist für amerikanische Verhältnisse auch eine sehr gute Stelle. Die Telekom-Firma, für die er arbeitet, hat einen Gesamtarbeitsvertrag mit der Gewerkschaft. Und Tom ist Gewerkschaftsmitglied. Das zahlt sich aus. Er hat eine Pensionskasse, er hat eine Krankenversicherung, zudem diverse Zulagen. Doch, erzählt er, das könnte sich bald ändern.
Problem is nowadays, you know, and as everybody's aware, unions aren't what they used to be, and you know, the companies are obviously trying to, you know, squeeze them out. And they.
Seine Firma stecke mit der Gewerkschaft in Verhandlungen. Sie wolle den Gesamtarbeitsvertrag anpassen. Es drohten Kürzungen beim Lohn und bei den Zulagen. Das alles würde das Familieneinkommen deutlich schmälern. Schon heute, sagt Tom, sei er manchmal erstaunt, wie wenig am Monatsende noch übrig bleibe.
It seems like we make good money when you look at it on paper and you go, well, after taxes and after, you know, pay the mortgage and pay this and, you know, try to, like I said, save money. I mean, the savings seems like just be save up to winter time and then it all goes and then you start all over again.
Die Lebenskosten seien deutlich gestiegen, stellt Tom fest. Die Kosten für die Heizung, die Hypothek, das Essen, vor allem auch das Essen auswärts. Für eine vierköpfige Familie sei selbst ein Besuch bei McDonald's nicht mehr billig.
You know, a family of four is, it's not, even to go to McDonald's isn't cheap anymore.
No, $20-$30 for fast food, it's ridiculous. Yeah. I'll just go to the grocery store and buy a hamburger, you know, and make hamburgers.
$30-$40 für fast food, das sei doch verrückt, wirft Michelle ein. Da würde sie die Hamburger doch lieber gleich zu Hause braten und fügt an, wie immer etwas lauter und forscher als ihr Ehemann, dass man heute als Mittelklassefamilie ziemlich schnell abrutschen könne aus der Mittelklasse raus in die Unterschicht.
You can easily sink, easily. And you know, so that's why you have to be adaptable and you have to look at the situation and think, okay, what can I do? You know, to change the situation that we're in.
Man müsse sich ständig anpassen, um den Lebensstandard halten zu können. Die Balleks wissen, wovon sie reden. In den letzten Jahren haben sie sich mehrfach angepasst. Zuerst ging Michelle arbeiten, um das Einkommen zu erhöhen. Dann zog Michelles Mutter, die mit 63 Jahren immer noch berufstätig ist, ins Untergeschoss des Hauses ein. Sie beteiligt sich jetzt an den Nebenkosten. Solche Multigenerationenhaushalte sind in den USA übrigens keine Seltenheit. Ihre Zahl nimmt in letzter Zeit sogar deutlich zu. Michelle sagt, langsam gingen ihr die Ideen aus, falls die nächste Anpassung nötig werde.
Luckily for us, we've always managed to see it coming and make those adjustments and we're staying afloat, you know. But, you know, if there comes another time, what else are we going to adjust? I don't know.
Zusätzliche Kosten kommen in der Tat auf die Balleks zu. Die Schulkosten für die beiden Kinder. Beide sollten mal an die Uni gehen können, sagt Tom. Das heiße, einige Jahre müsse er 2 Studiengebühren bezahlen und das werde sehr teuer. Steigende Lebenskosten, stagnierendes Einkommen. So geht es vielen Familien in der Mittelklasse. Seit den 1970er Jahren hat sich das Leben dieser Bevölkerungsschicht finanziell nicht mehr wirklich verbessert, belegen verschiedene Studien. Tom sagt, die amerikanische Mittelklasse sei nicht mehr, was sie einmal war. Es sei schwierig geworden. Seinen Freunden und Kollegen ginge es ähnlich, sagt er. Zur Mittelklasse gehören, das heiße heute bloß noch, statt in einer Mietwohnung in einem eigenen Haus zu wohnen.
The middle class anymore is just to be able to afford to have a house.
Yeah.
You know, and
you're just above poverty
level. Yeah.
You know what I mean?
Right.
You're just above, you're not, you know, getting anything from the government, so you're middle class, you know?
Und Michelle fügt nicht ganz ernst gemeint an, sie lebten mit ihren $70,000 im Jahr knapp über der Armutsgrenze. Mittelklasse sei heute, wer keine Sozialhilfe bekomme. Aber man müsse das Leben so nehmen, wie es komme, sonst würde man ja noch verrückt.
If you can't take it as it comes and deal with it as it comes, I mean, you can go crazy.
Dass sich ihre Situation bald zum Besseren ändern wird, glauben Tom und Michelle Balleck nicht. Auch nicht mit den Wahlen im Herbst.
I feel sorry for Obama. I think anybody who walked into that situation was going to have a rough time. I really do. Absolutely. Whether it was Republican or it was Democrat, it didn't matter.
Obama tue ihr leid, sagt Michelle, die wie Tom vor 4 Jahren Barack Obama die Stimme gegeben hat. Jeder Politiker, egal aus welcher Partei, hätte wohl Mühe gehabt, die Finanzkrise zu bewältigen. Bis es mit dem Land wieder aufwärts gehe, werde es noch Jahre dauern, glaubt Tom, länger als die Präsidentschaft von Obama. Aber es gäbe in der Tat viele Dinge, die Obama in den ersten 4 Jahren hätte tun können oder die er versprochen und nicht eingehalten habe. Aber jeder Politiker verspreche halt viel, meint er.
I think, you know, there's a lot of things, yeah, he could have done, that he, or he promised to do. I always think that the between the Democrats and Republicans, there's too much bickering going on and not enough, like, you know, looking at where they could fix things.
Republikaner und Demokraten würden sich zu sehr gegenseitig bekämpfen, statt dass sie Lösungen suchten, ist Tom überzeugt. Wie würden solche Lösungen aussehen, wenn der Präsident Balleck hieße? Präsidentin Michelle Balleck würde sich der Energiepolitik zuwenden.
So many times you think, okay, I gotta get gas. Well, now it's up to, you know, almost $4 a gallon, or, you know, we need oil.
Ein Benzinpreis von umgerechnet fast einem Franken pro Liter, das Heizöl, das sei alles viel zu teuer. Man müsse vermehrt Energiequellen in den USA anzapfen, um hier die Kosten zu senken. Präsident Tom Balleck würde den Fokus auf gerechtere Steuern legen. Leute, die Millionen verdienen, würde er stärker besteuern, zugleich die Mittelklasse entlasten. Für die Reichen sei dies verkraftbar.
You know, there's people that make a lot of money in America. I mean, millions of dollars. You know, why aren't they getting taxed? And, I mean, it's pretty relative. Like, why are, you know, why were, you know, there's a lot of breaks for those people. No, I don't believe in that. You know, I mean, it's like we should be more even keeled.
Ein anderer Vorschlag: Arbeitsplätze in den USA sichern.
You know, keep jobs here in America. Keep, you know, things from, you know, like that.
To keep outsourcing,
yeah.
You know, like with his job, a huge thing is outsourcing of jobs. You know, they've outsourced so much of their work to India and these places. And
ja, die Auslagerungen, wirft Michelle ein. Gerade im Bereich der Callcenters, Tom's Job, da seien in letzter Zeit viele Stellen nach Indien verlegt worden. Die zahlten den Angestellten dort einen Hungerlohn von bloß $2, redet sie sich in Fahrt.
$2 per hour or whatever the heck they pay them. And, you know, it comes to a point where if you're not going to take care of Americans, then, you know, we don't want to be Americans. You know what I mean? Like you,
irgendwann komme der Moment, da müsse man sich auch um die Amerikaner kümmern. Es sei ja gut und recht, dass man all den ausländischen Staaten helfe, man sei eine Erde, alle seien miteinander verbunden, doch man dürfe das eigene Land nicht vergessen. Auch hier würden Kinder hungern. Jede Milliarde, die die USA ins Ausland gebe, die fehle am Ende hier in den USA.
Every billion dollars that you give overseas to whoever is doing whatever, that's taking away from us.
Die Stunde ist fast vorbei. Doch Michelle will das Gespräch nicht so negativ enden lassen. Sie hat, wie so oft im Gespräch, das letzte Wort. Sie sagt, trotz aller Probleme sei sie sicher, dass alles gut kommen werde.
I'm a glass half full kind of person. Tom is a glass half empty kind of person.
Tom sei der das Glas ist halb leer Typ. Sie sei der das Glas ist halb voll Typ. Ein guter Mix.
I think that's why we have managed to stay together since I'm 15 years old and he was 17 years old.
Und das sei auch der Grund, warum sie immer noch zusammen seien, seit sie sich zum ersten Mal ineinander verliebt hätten. Sie mit 15 Jahren, er mit 17.
Ihr Leben in der Mittelklasse hat die Familie Balak unserem Korrespondenten Beat Saltermann geschildert. Alle Faces of America dieser zwei Wochen haben wir für Sie gesammelt, das heißt alle Porträts in Bild und Ton. Sie finden sie auf www.rendezvous.drs.ch. Und vom Montag an heißt es hier wieder um 13 Uhr Tagesgespräch. Für die Rendezvous-Sendungen dieser Woche verantwortlich ist Thomas Müller, Redaktion der Nachrichten Kurt Witschi. Mein Name Ivana Pribakovic. Das Rendezvous wünscht schönes Wochenende. Am Montag sind wir wieder für Sie da.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.